Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen. Im Rahmen der Klimakrise, da wird ja viel darüber gesprochen, wie wir unser Verhalten ändern können, beziehungsweise ändern müssen. Wir müssen anders heizen, wir müssen anders uns fortbewegen, wir müssen anders essen und konsumieren. Und an diesem Punkt stoßen viele Klimaschutzmaßnahmen und auch ambitionierte Klimaschutzprojekte an Grenzen. Denn sobald es darum geht, das eigene Verhalten zu ändern, wird es schwierig, weil die meisten wollen ihre Privilegien und ihren Komfort nicht aufgeben. Als ein Schlüssel wird immer wieder in diesem Zusammenhang genannt Aufklärung. Und zwar im wissenschaftlichen Sinne. Und dahinter steht die These, dass Akzeptanz für etwas dann geschaffen wird, wenn man es verstanden hat. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir alle genau verstanden, wie eine Wärmepumpe funktioniert oder wie der Strom vom Windrad in meine Steckdose kommt? Die Physik spielt da häufig eine wichtige Rolle beim Klimawandel und auch bei den Klimaschutzmaßnahmen. Und wer denkt, oh, Physik, da bin ich jetzt mal raus, dem sei gesagt, nein, man kann physikalische Ereignisse und Phänomene auch unterhaltsam erklären und so, dass man es versteht. Zum Beispiel in dem Audible-Podcast Sag mal, du als Physiker. Über 170 Folgen gibt es schon und moderiert wird der Podcast vom Wissenschaftsjournalisten und ehemaligen Chefredakteur der GE und der PM, Jens Schröder, und dem Teilchenphysiker und Wissenschaftsjournalisten Johannes Kückens. Beide sind zu Gast in Grad Global. Hallo und herzlich willkommen, Jens Schröder und Johannes Kückens.
Hallo
und moin.
Ist meine erste Dreierrunde hier übrigens bei Grad Global.
wir sind das gewohnt. Wir haben ja noch einen dritten dabei, den Michael Büker.
Normalerweise.
Der ist auch Physiker übrigens. Genau.
Den haben wir heute nicht mit hierher geschleppt, weil wir dachten, 4 ist dann vielleicht zu viel. Deswegen vertreten wir jetzt ihn mit.
Genau, das hätte, glaube ich, auch meine Wahrnehmung gesprengt hier, wenn wir nicht jetzt noch mit 3 Männern gesprochen hätten. Vielleicht können wir aber mal anfangen. Also Sie sind eigentlich zu dritt mit Michael Büker. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, physikalische Phänomene in einem Podcast zu erklären?
Also, das ist vielleicht eine Frage für mich. Das war ein bisschen eine Schnapsidee. Das ist 5 Jahre her und irgendwie hatten wir gedacht, Mensch, wir müssen doch mal das, was wir damals war, vor allem das Problem bei PM, populärwissenschaftlich Sachen erklären, sodass Leute da Bock drauf haben, das zu verstehen, dass sie auch sich begeistern dafür, das zu verstehen zu können. Und ich kannte halt Johannes von langer Zusammenarbeit bei GEO, ich kannte Michael von PM. Ich habe gesagt, lass uns mal zusammen ins Studio gehen und mal sowas probieren. Und das erste Thema war dann Zeitreise oder war was ganz Populäres gemacht. Oder Johannes, was war das erste?
Ja, genau, das war sozusagen unser Pilot, da haben wir uns mal ausprobiert, wie wir drei so zurechtkommen miteinander und das hat ja total gut funktioniert und da war die Idee eigentlich auch schon klar.
Aber hatten Sie am Anfang eigentlich die Sorge, dass das eventuell niemanden interessieren könnte?
Absolut, nee. Die Sorge hatten wir.
Super, ich hab Nein gesagt. Ja, genau, sehr lustig. Also der eine sagt ja, der andere nein, okay. Vielleicht fangen wir mal beim Nein an, wieso nicht?
Ich hatte die Sorge nicht, weil ich habe damals ganz viel für RPM gearbeitet und habe festgestellt, es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich für diese Zusammenhänge in der Physik echt interessieren und man kann die wirklich so erzählen, dass sie Spaß machen. Und also ich hatte da großes Vertrauen und gut, Johannes war skeptisch, ist ja immer skeptisch, und aber das hat sich auch abgebaut, oder?
Ja, aber wieso waren Sie denn skeptisch, Herr Kückens?
Naja, weil ich einfach auch meine Erfahrung als Physiker habe, wenn ich mit Nicht-Physikern über Physik sprechen möchte und das nicht immer gut ankommt. Es gibt ja eben solche und solche. Und ich habe gedacht, ja, mit einem Podcast muss man ja schon ein sehr großes Publikum erreichen und kann man das wirklich schaffen? Und dass wir das geschafft haben, finde ich schon erstaunlich. Und da sind wir, glaube ich, auch richtig stolz drauf.
Absolut. Also Sie sind mittlerweile in der 8. Staffel über 170 Folgen. Und ich finde total interessant, dass Physik irgendwie überall drin steckt. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, wo wir im Alltag überall mit Physik konfrontiert werden.
Ehrlich gesagt, wir haben ja auch nicht gedacht, dass wir so viele Folgen machen können und haben dann nach und nach selbst erst gemerkt, wo überall Physik drin steckt. Selbst als Physiker ist einem das nicht immer so klar.
Jetzt muss man sagen, Sie erklären auch wirklich sehr komplexe Themen, Quantenphysik, Relativitätstheorie. Und es ist ja bei komplexen Phänomenen oft schwierig, der Vollständigkeit gerecht zu werden. Also oft verkürzt man ja, einige Informationen bleiben auf der Strecke, wenn man versucht, es so zu erklären, dass es alle verstehen. Wie lösen Sie dieses Dilemma, Herr Kückens, vielleicht erstmal als Physiker?
Ja, das ist tatsächlich echt die größte Herausforderung eigentlich, weil wir ja gleichzeitig auch unterhaltsam bleiben wollen. Wir haben uns aber wirklich vorgenommen, die Sachen bis zum Ende zu erklären und nicht an einer Stelle abzubrechen, wo es plötzlich kompliziert wird. Und da nehmen wir uns dann auch die Zeit für. Und da ist halt Jens einfach genau der Richtige, um immer wieder nachzubohren und die nächst tiefere Erklärungsebene sozusagen zu erreichen. Und da wir ja zwischendurch auch mal irgendwie ein paar Sprüche machen und ein paar Witze machen, hält, glaube ich, der Hörer und die Hörerin da auch ganz gut durch. Und wir schaffen es dann wirklich, wirklich das Elementare zu erklären. Manchmal gehen wir natürlich auch über Dinge hinweg, aber in der Regel versuchen wir wirklich ganz in die Tiefe zu tauchen. Ja.
Ich bin zum Beispiel der Typ, der immer sozusagen Formelallergie hat. Ich sage mal, bitte keine Formeln, Leute, bitte keine Formeln. Ja. Und manchmal drücken sie mir dann doch noch eine rein. Das ist natürlich auch ein bisschen abgesprochen. Wir versuchen das dann, das, wo es gar nicht anders geht oder wo eine Formel wirklich auch erhellend sein kann, selbst für Leute, die mit Formeln eigentlich nichts am Hut haben, kann man das Schrittchen für Schrittchen erklären. Aber rechnen muss man natürlich nicht. Und dann ist immer zum Beispiel Michael sehr gut darin, mal Metaphern zu finden. Elektronen, die rumwuseln, sind dann oft mal Kinder auf dem Kinderspielplatz und dann verhalten die nicht so und so und die anderen so und so. Hm. Und man versteht es dann besser. Ne?
Ja, es ist schon so ein bisschen auch ihre Rolle, der Advokat der Physiklaien zu sein, habe ich das Gefühl. Also häufig sind sie derjenige, der sagt, stopp, 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 wenn jetzt die anderen beiden mal anfangen mit Zahlen und Fachbegriffen um sich zu werfen. So stopp, ja. Stopp, jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier wieder zurückfinden auf den Pfad. Für alle die das auch noch mitgehen wollen. Ne? Ist das so auch ihre Funktion?
Das stimmt. Das ist natürlich immer ein bisschen eine Gratwanderung. Ich war ja auch lange eben in der Rolle als Chefredakteur. Da darf ich natürlich nicht ganz dumm rüberkommen. Aber trotzdem muss ich natürlich auch derjenige sein, der immer wieder fordert, Leute, das müsst ihr mir nochmal genauer erklären. Oder da müsst ihr mir mal ein Beispiel bringen oder so. Und ich bin auch der sich ein bisschen lustig machen darf über das Fachgehubere von den beiden. Also ich hatte in der ersten Staffel und ich glaube in der zweiten auch noch, hatte ich ein Einschwein aufgestellt, wo immer 5 Euro rein mussten, wenn das Wort Einstein fehlt, weil Physiker sagen immer Einstein, egal was sie erklären. Einstein kommt überall vor und das haben wir dann lange durchgezogen. Das hatte große Fans und auch große Hasser. Manche Leute fanden das total doof und irgendwann habe ich es dann eingestellt, aber solche Sachen machen wir halt auch.
Ja, was mich auch natürlich besonders interessiert, sind die Themen, die mit der Klimakrise zu tun haben. Es geht ja auch mal um Wärmepumpen, es geht um Stromspeicher, um Recycling, wie man CO2 wieder aus der Luft holt. Vielleicht können wir mal 2 Beispiele rausnehmen. Was viele interessiert, sind die erneuerbaren Energien. Und ich bin ja wahnsinnig beeindruckt, wenn ich an so Windparks vorbeifahre. Die sind so imposant. Allerdings muss ich auch sagen, die drehen sich ganz oft überhaupt nicht, die Windräder, die stehen still. Wie genau funktioniert das überhaupt, dass aus Wind Strom gewonnen werden kann? Wie kommt vom Windrad der Strom in meine Steckdose? Wie würden Sie beide das jetzt beantworten?
Johannes, Jens, das musst du machen.
Dafür habe ich dich extra mitgebracht, los.
Ja, blöd, diese Folge ist schon so lange her, ich kann mich an die Details nicht mehr erinnern. Nein, also klar, also das ist natürlich total relevant. Also, dass die Windräder stillstehen, liegt ja nun mal leider daran, oder dass die manchmal stillstehen, wenn im Netz genug Strom vorhanden ist, ne, bei starkem Wind, dann kommt es halt vor, dass die nicht laufen dürfen. Dann sind die, man sagt, dann aus dem Wind gedreht. Das heißt, dann sind diese Windräder, also dann sind die Flügel der Windräder so gedreht, dass sie eben vom Wind nicht angetrieben werden können. Und da erkennt man auch schon, wie so ein Windrad grundsätzlich funktioniert. Im Wesentlichen sind das ja eigentlich Tragflächen, wie auch bei einem Flugzeug, also die dafür sorgen, dass ein Flugzeug fliegen kann. Und die Physik dahinter, die ist richtig kompliziert. Das ist der dynamische Auftrieb. Und da haben wir tatsächlich eine halbe Stunde für gebraucht, um das ordentlich in einer Folge zu erklären. Also am Ende strömt die Luft auf eine ganz besondere Art und Weise um diese Tragflächen herum, so dass sie dann in Bewegung geraten.
Und wie kommt dann der Wind, also das von dem Windrad in meine Steckdose?
Ja, da sind noch viele Zwischenschritte drin. Erstmal muss natürlich die Drehung in Strom gewandelt werden. Also da ist dann ein Generator, das ist ein umgekehrter Elektromotor quasi, in dem Windrad oben drin. Da wird mit Magneten diese Drehbewegung dann in einen elektrischen Strom verwandelt und dann laufen da Kabel natürlich nach unten. Und am Ende wird dieser Strom, der ist am Anfang noch ein Gleichstrom, der muss dann noch in Wechselstrom umgewandelt werden und kann dann in unser Stromnetz eingespeist werden. Und wenn er da erstmal drin ist, dann kommt er auch bis zu unserer Steckdose.
Jetzt haben Sie eben gesagt, die stehen still, weil schon zu viel Strom im Netz ist. Da kommen wir zu einem ganz anderen wichtigen Punkt, nämlich Wasserstoff. Auch darum, es ist immer die Zauberformel der Zukunft, weil es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass man vielleicht das speichern könnte, die Energie. Wo und wie kann Wasserstoff helfen?
Ja, Wasserstoff ist einer der ganz großen Speicherideen. Im Moment ist Wasserstoff eigentlich noch kein Energiespeicher, weil wir noch gar nicht die technischen Infrastrukturen haben, um Wasserstoff aus Windstrom zum Beispiel zu erzeugen. Es wird gerade erst aufgebaut. Das sind die sogenannten Elektrolyseure, so heißen diese Maschinen. Da wird im Wesentlichen dann der elektrische Strom durch Wasser geschickt. Meistens ist es eine Säure oder eine Lauge. Und dann entsteht aus dem Wasser durch die Energie des elektrischen Stroms Wasserstoff und Sauerstoff. Und den Wasserstoff, den kann man dann in großen Tanks speichern und später, wenn man dann wieder Strom braucht, kann man ihn zusammen mit Sauerstoff wieder zu Wasser umwandeln und dabei wird dann elektrische Energie wieder frei, die man am Ende ins Netz zurückspeisen kann. Und auf diese Weise ist Wasserstoff quasi eine Art indirekter Stromspeicher.
Das ist ja, wenn ich einmal da rein darf,
ja.
So ein Punkt. In so einer öffentlichen Diskussion wird ja Wasserstoff wahnsinnig viel besprochen und jeder hat irgendwie eine Meinung zu Wasserstoff und weiß, wo der jetzt helfen kann. Und da versuchen wir schon in dem Podcast auch ohne irgendwie oberlehrerhaft zu sagen, einfach zu erklären, was heißt denn das eigentlich, Wasserstoff herstellen? Und das war für mich dann tatsächlich auch überraschend zu sehen, okay, wenn man Wasserstoff herstellt aus Strom, braucht man wahnsinnig viel Strom. Es ist echt aufwendig, um diesen Prozess auszulösen, diese Elektrolyse. Und wenn man das dann nachher einfach in den PKW reinschmeißt, das mit Wasserstoff fährt, dann hat das zwar am Auspuff nachher nur Wasser raus, es braucht aber wahnsinnig viel Strom, um diesen PKW zum Fahren zu bringen. Also viel mehr als zum Beispiel, wenn es jetzt ein Batterieauto wäre. Und diesen Zusammenhang einmal ohne irgendwelche Ideologie oder ohne irgendwelche Belehrung einfach mal zu erklären, was heißt das eigentlich, Wasserstoff herstellen? Welche Schritte sind dafür nötig? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zum Aufklären auch, dass man informiert diskutieren kann.
Absolut. Ich glaube, Sie sagen an einer Stelle auch, dass Sie unideologisch sachorientierte wären. Also eine unideologische sachorientierte Kombo. Das heißt, Sie sind nicht politisch und Sie folgen keiner Agenda. Ist das richtig?
Absolut. Das tun wir nicht. Natürlich ist es so, dass manchmal das, was wir rein physikalisch herleiten, vielleicht eher dem Parteiprogramm einer Partei eher entspricht. Das liegt aber einfach dann daran, dass die sich vielleicht auch ein bisschen mehr an die physikalischen Fakten hält und an dem, was dahinter steckt. Weil es wird wirklich von Politikern, die oft ja leider die Physik auch nicht verstanden haben, irgendwas nachgeplappert, was sie natürlich von irgendwelchen Lobbyorganisationen oder so hören. Und das versuchen wir natürlich, also das klären wir jetzt nicht auf und sagen, die Partei hat jetzt da und da zugehört, aber wir versuchen wirklich auf die physikalischen Fakten runterzugehen und das klingt dann manchmal schon mehr eher nach der einen als nach der anderen Partei, aber das wollen wir gar nicht. Das ist dann einfach faktengetrieben so.
Ein gutes Beispiel ist vielleicht Atomkraft. Wir hatten, das ist schon vor dieser kürzlich der Debatte, sondern schon 2-3 Jahre her, hatten wir eine Doppelfolge zur Atomkraft. Und wir haben gesagt, wir nehmen jetzt mal einfach 50 Minuten nur, um zu erklären, wie funktioniert eigentlich so ein Kernspaltungsreaktor, der übliche. Wie funktioniert der eigentlich? Und auch, dass man mal staunen kann, das ist ja eine tolle Idee gewesen, so Strom zu machen. Und das ist ja auch echt eine beeindruckende Maschine. Und das erstmal würdigen und ohne irgendwelche Bewertungen zu machen. Dann haben wir eine zweite Folge gemacht über Störfälle, die es gegeben hat. Warum hat sie gegeben? Was gibt es für mögliche Sachen, um das weniger wahrscheinlich zu machen, um das sicherer zu machen und so weiter und so weiter. Und alles ohne dass die beiden Physiker in der Runde gesagt haben, was wir jetzt eigentlich von der Nutzung der Kernkraft halten. Das haben wir ganz am Schluss, ganz nüchtern, einmal haben sie beide ihre Meinung gesagt, aber vorher haben wir einfach nur erklärt. Und das hat uns E-Mails eingebracht von Atomkraftfreunden und Atomkraftgegnern, gleichermaßen, die beide sagten, Mensch, das war aber toll erklärt. Das fanden wir richtig toll.
Ist denn die Faktenlage eigentlich wirklich immer so eindeutig oder müssen Sie nicht auch manchmal eingestehen, dass Sie vielleicht auch irgendwo nicht ganz richtig lagen oder irgendwas nicht ganz final schon bestätigt ist?
Also erstmal machen wir natürlich auch mal hier und da einen Fehler. Also wir wissen auch nicht alles und müssen uns auch über bestimmte Dinge vorinformieren, weil auch als Physiker kennt man nicht jede Physik überall. Aber in vielen Dingen ist die Faktenlage schon eindeutig, wenn es zum Beispiel um Sachen wie Effizienz geht. Also jetzt zum Thema Wasserstoff zurück nochmal, dass man einfach, wenn man den als Stromspeicher benutzt, also aus Strom Wasserstoff macht und am Ende aus Wasserstoff wieder Strom macht, dann geht 50% der Energie dabei verloren. Das ist einfach so. Und solche Dinge kann man schon sagen und das muss man auch tun. Also, dass man wirklich das auch durchrechnet und nicht nur sagt, ja, das ist ja irgendwie ein grüner Speicher und gut ist.
Mhm. Das heißt, Sie erklären es einfach nur, was man dann danach für politische Forderungen stellt oder was man daraus macht. Das ist dann ja gar nicht mehr Ihr Thema sozusagen.
Ja, genau. Also anderes Beispiel sind ja zum Beispiel die Heizungen jetzt. Ne? Das Heizung ist ja ein Riesenthema. Die sollen überall ausgetauscht werden oder müssen nach und nach ausgetauscht werden. Und da gibt es jetzt verschiedene Alternativen. Die eine ist die Wärmepumpe. Bei einer Wärmepumpe ist es halt so, dass man aus einer Kilowattstunde Strom am Ende in der Regel 3 Kilowattstunden Wärme erzeugen kann. Die andere Alternative wäre die Wasserstoffheizung. Da muss man erstmal den Wasserstoff erzeugen aus Strom. Und dann ihn am Ende verbrennen, da kann man aus einer Kilowattstunde Strom nicht mal eine Kilowattstunde Wärmeenergie nachher machen. Also da verliert man ganz viel und solche Dinge sagen wir dann. Mhm. Und wenn man sich die Parteiprogramme anguckt, dann gibt es dann natürlich unterschiedliche Einschätzungen dieser Technologien, aber das ist bei uns dann kein Thema.
Jetzt sind wir hier ganz viel natürlich bei den bei Wärme, bei erneuerbaren Energien, was auch gerade so das präsente Thema ist in der Politik. Aber eine Sache, die uns bei gerade global immer sehr wichtig ist, also ist die Klimakrise und vor allen Dingen, dass sie die Länder im globalen Süden trifft und damit ja die Menschen, die am wenigsten zu dem Klimawandel beitragen. Also Wir beobachten das Phänomen, wir sehen auch die Folgen, aber können Sie uns auch nochmal erklären, wie es dazu kommt, dass wir hier tonnenweise Treibhausgase in die Luft donnern und die Konsequenzen am anderen Ende der Erde zu spüren sind, im globalen Süden?
Ja, das ist natürlich ein Phänomen der Atmosphärenphysik. Das haben wir jetzt in dem Maße noch nicht besprochen, aber im Grunde ist es der Atmosphäre ja egal, wo CO2 emittiert wird, das verteilt sich alles und sozusagen die globale Erwärmung im Durchschnitt schreitet so ein bisschen voran, aber die lokalen Phänomene, wie das lokal aussieht, wo das zu Extremwettern führt, das ist halt durch die Atmosphäre, natürlich bestimmt durch die Dynamik in der Atmosphäre, das ist teilweise auch sehr schwer vorherzusagen, aber da gibt es natürlich Länder, die einfach, um mal einen Begriff, der ist neuerdings im Mode war ja, vulnerabler sind, als die ja das sind, also wo einfach dann die Folgen viel schneller und viel stärker sind. Allein schon auch bei steigenden Meeresspiegel gibt es ja Länder wie Bangladesch zum Beispiel, wo ein ganz, ganz großer Teil des Landes Tiefland, Flachland ist, unter Meeresspiegel teilweise liegt, die natürlich einfach verletzlicher sind als wir.
Genau, und dazu kommt ja eben, dass in den wärmeren Regionen grundsätzlich einfach mehr Energie in der Atmosphäre ist. Also wenn man das jetzt mal rein physikalisch sich anguckt, da ist die Luft ja grundsätzlich wärmer und da sind natürlich auch Extreme größer. Und Trockenphasen und Regenphasen können sich dann auch entsprechend viel stärker ausprägen. Das sind dann aber wirklich schon ja sehr meteorologische Details, wo man dann aufpassen muss, das auch richtig zu erklären. Das ist aber auch was wir in unserem Podcast tun. Wir hatten jetzt, wie Jens gerade schon sagte, das Thema Meeresspiegelanstieg und da ist der globale Süden natürlich auch allein deshalb besonders betroffen, weil die ja oft gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, um riesige Schutzanlagen zu bauen wie wir. Wir können hier unsere Deiche einen Meter, zwei Meter erhöhen und Fluttore bauen. Das kann man in vielen Ländern des globalen Südens nicht.
Mhm. Ja, und dass man vor allen Dingen auch noch mal sieht, gerade im globalen Süden, weil die Auswirkungen da schon so extrem sind, dass wir hier wirklich von einer Klimakrise sprechen und nicht mehr von Wetter. Also weil viele ja sagen, das ist normal und es wird einfach mal ein bisschen wärmer oder es regnet einfach mal ein bisschen mehr. Das heißt,
Es macht ja auch einen Unterschied, wenn man normalerweise 45 Grad im Sommer hat in einer sehr heißen Region und jetzt plötzlich 50 bis 55 Grad bekommt in extremen Lagen. Das ist natürlich was anderes. Also wenn wir hier in Deutschland im Sommer, was weiß ich, früher 30 Grad hatten und jetzt 35 Grad, das überstehen wir irgendwie noch. Aber 55 Grad, das kann kein Körper mehr aushalten. Und solche extremen Szenarien passieren ja schon. Wenn man auf Indien guckt, da haben wir ja schon über 50 Grad gemessen im Sommer.
Ja, und wir sprechen vor allen Dingen aber ja immer von diesen 1,5 Grad. Und das ist, glaube ich, für viele so minimal, dass man denkt, ja, aber jetzt, sorry, ein Grad wärmer oder zwei, das kann ja nicht den großen Unterschied machen. Auch da ist es wichtig aufzuklären, was das für Folgen haben kann.
Ja, genau. Das ist ja nur immer der Durchschnitt, der weltweite Durchschnitt. Und einen Durchschnitt gibt es deshalb, weil es eben dazu auch Abweichungen gibt. Das ist ja genau das, was ein Durchschnitt auch macht. Und diese Abweichungen, die werden immer extremer vom Durchschnitt. Deshalb bedeutet 1,5 Grad mehr in Extremen eben 5, 6, 7 Grad mehr an bestimmten Tagen.
Das ist halt oft natürlich gegen die Intuition, dass sozusagen vergleichbare kleine Zahlen wie 1,5 irgendwie einen riesen Effekt haben können. Das ist ja ein ähnliches Beispiel ist, diese 0,04%, die das CO2-Anteil an unserer Atmosphäre hat, wo man denkt, na gut, ob das jetzt 0,041 oder 0,042, macht keinen Unterschied, macht aber einen Riesenunterschied, macht auch einen großen Unterschied, ob 0,04% Strychnin in deinem Kaffee sind oder nicht, dann stirbt man nämlich. Also das ist auch interessant, und das auch zu erklären, warum ist das denn so, dass dieses Spurenelement CO2 physikalisch so eine Wirkung haben kann, wenn es ein bisschen mehr wird. Das ist einfach gegen die Intuition, aber man kann es natürlich erklären. Da ist auch tatsächlich sachliche Aufklärung auch hilfreich, denke ich.
Ganz, ganz wichtig. Also Sie beschäftigen sich ja auch in einer Folge mit den Skeptikern des Klimawandels und sagen, dass das hartnäckige Diskussionspartner sein können. Wie begegnen Sie diesen hartnäckigen Skeptikern?
Ja, Jens, das ist dein Spezialgebiet.
Wir bekommen ja auch viele E-Mails und tatsächlich sind das E-Mails oft bei uns von Leuten, die sich über 100 Folgen gedacht haben, Mensch, das sind eigentlich ganz okay Leute, die da reden, denen vertraue ich, egal von welchem politischen oder ideologischen Spektrum ich herkomme. Viele Leute finden das interessant, was wir sagen und haben Vertrauen aufgebaut und kommen dann mit E-Mails zu uns und sagen, Mensch, aber Klimawandel ist doch nicht. Das nehmen wir echt ernst, weil wir eben das eben auch wichtig finden, gerade mit dem Podcast zu zeigen, wir sind jetzt keine verbohrten Leute, die euch irgendwas andrehen wollen, sondern wenn ihr uns dann schreibt, ihr versteht das oder das nicht, oder ihr glaubt das oder das nicht, weil ihr den Zusammenhang nicht irgendwie nachvollziehen könnt, dann versuchen wir das ernst zu nehmen und beantworten das auch, also vor allem die beiden Physiker. Natürlich nicht, wenn es gepöbelt ist, das gibt es natürlich auch. Ich hatte tatsächlich mal eine ganz lange Diskussion mit einem, das war allerdings ein Leser der Zeitschrift PM, eine ganz lange Diskussion, die habe ich über 100 E-Mails mit einem Dr. X. Ja, weil ich irgendwie gedacht habe, ich fand den sympathisch. Der war schon ziemlich aggressiv, aber irgendwie fand ich, das war auch ein älterer Herr, wahrscheinlich Ingenieur früher vom Beruf her, und ich fand den jetzt überhaupt nicht unsympathisch. Der hatte sich verwandt, und ich habe gesagt, ich versuche das einfach mal. Ich habe dann also wirklich, und wir sind irgendwann auseinandergegangen mit Agree to Disagree, wir schreiben uns Weihnachten noch eine E-Mail. Ich hoffe, er lebt noch, er war, glaube ich, schon sehr betagt. Aber man muss das ja ernst nehmen und versuchen, die Leute, die sozusagen offen sind, Informationen aufzunehmen. Und da sind wir, glaube ich, mit dem Podcast, haben da eine gute Rolle, weil wir dieses Vertrauen auch bei Leuten, die eigentlich ursprünglich anders denken oder andere Glaubenssätze haben als wir, haben wir uns das Vertrauen erarbeitet über viele Folgen.
Und wir haben ja damals diesen E-Mail-Dialog, den du geführt hast, den haben wir ja sogar ein bisschen als Gerüst genommen für unsere Folge, wo wir eben uns genau einmal mit diesen Klimaskeptiker-Argumenten oder Klimawandel-Leugner-Argumenten auseinandergesetzt haben und die wirklich Punkt für Punkt erklärt haben, warum sie physikalisch nicht haltbar sind. Und das haben wir natürlich auch ganz ruhig gemacht und ohne irgendwie zu schimpfen, und haben es einfach ganz, ganz ruhig, wirklich runter bis ins letzte Detail erklärt.
Und ich habe immer wieder betont, dass ich den Herrn Dr. X, sagten wir jetzt nicht, er war aber promoviert, dass ich den durchaus irgendwie als Mensch wirklich ernst genommen und geschätzt habe und dachte, ich finde das gut, mit dem eine Kommunikation zu treten, und der fand das auch gut. Ich glaube, wir fanden das beide irgendwie gut, aber es war dann ganz schön aufwendig am Ende.
Ja, und das hört sich ja auch so an, als gäbe es da gegenseitigen Respekt und Verständnis, und vor allen Dingen wurde auch auf einer Faktenlage argumentiert, weil viele beobachten ja, dass Gefühle immer mehr in den Fokus geraten. Erkennen Sie das auch? Mhm. Vielleicht auch an den Reaktionen und an der Resonanz?
Ich denke, das Problem ist oft, wenn wir in Faktenlage diskutieren, nur mal kurz, dass Leute irgendwas in den Raum werfen, was totaler Quatsch ist aus wissenschaftlicher Sicht, und das dauert genau 5 Sekunden, irgendeine blöde Behauptung irgendwo nachzuplappern. Das zu widerlegen, wenn man das ernst nimmt, als Kommunikator, muss man stundenlang Sachen zusammensuchen, und dann kommt aber gleich die nächste Parole, und da muss man wieder, also die Leute, die sozusagen da irgendwas behaupten, brauchen dafür nicht lange, um es sozusagen ernsthaft zu beantworten, braucht man sehr lange. Das ist ein blödes Ungleichgewicht, ehrlich gesagt.
Ja.
Also die fragten aber nach Gefühl.
Das aber das ist ganz wichtig, der Punkt, den Sie gerade genannt haben, ist ja ein großes Problem bei Falschmeldungen und Fake News und Behauptungen, die viele Menschen ja auch erreichen. Ja. Aber
es kostet keine Zeit, das zu tun, einfach irgendwas rauszuhauen.
Ja, und die Sache mit den Gefühlen, da habe ich schon manchmal jetzt sage ich es auch schon, wider jeglicher Vernunft, dass das häufig im Zentrum steht von Argumenten.
Gefühle, das bist du, Johannes, mach du mal.
wie kann der Teilchenphysiker dagegen ankommen?
Er ist ein Teilchenphysiker.
Genau. Also erstmal muss ich natürlich selber aufpassen, dass ich nicht sauer werde, wenn wir E-Mails bekommen, wo einfach Gefühle sozusagen oder Behauptungen ausgedrückt werden und damit versucht wird, uns zu widerlegen. Das ist manchmal total schwierig, da ruhig drauf zu antworten. Aber ich glaube, das gelingt uns immer ganz gut, und wir setzen uns da auch wirklich ruhig hin und tun das. Ansonsten versuchen wir wirklich in dem Podcast selbst jetzt keine Gefühle irgendwie zu zeigen, natürlich. Ne? Also manchmal geht es natürlich mit uns durch. Da sind wir dann doch mal ein bisschen gefühlig, aber eigentlich versuchen wir das zu vermeiden.
Ja. Ich habe eben in der Anmoderation ja schon gesagt, ein Schlüssel für die Transformationsprozess ist eben Aufklärung, und Sie leisten diese Aufklärungsarbeit. Und es gibt auch den Hashtag Wissenschaftsjournalismus, den Hashtag verlinken Sie auch manchmal in Ihren Posts. Wieso ist Ihnen das so wichtig, Wissen zu vermitteln?
Ja, das ist einfach die Basis für Entscheidungen, die eine Gesellschaft trifft. Wir sind eine Demokratie. Leute sollen und wollen und sollen mitreden, mitdenken, mit an Lösungen sich beteiligen. Und natürlich ist es wichtig, dass das alles auf möglichst einer guten Faktenbasis passiert. Und da versuchen wir einfach, Faktenbasis mitzulegen, mitzuhelfen, dass die auch verbreitet wird und dass Leute eine Basis haben, auf der sie dann diskutieren können.
Und die sie verstehen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Ansatz.
Ja.
Ne?
Ich glaube auch, dass das motivieren kann, weil es ist ja wirklich so, wir müssen ja alle, also wirklich jeder Einzelne, ziemlich viel verändern an unserem Lebensstil, und das fällt keinem leicht, auch mir nicht, auch ich verhalte mich manchmal so, wie ich es nicht tun sollte aus Klimawandelsicht. Und sich dafür zu motivieren, wenn man dann auch noch sieht, andere um einen herum tun das nicht, ist extrem schwierig. Aber wenn man so ein bisschen die Physik dahinter versteht und merkt, ah, guck mal, jetzt passiert das und das und das wird jetzt da so und so eingespart und weil ich das und das tue, das finde ich, also für mich, ich ziehe da für mich selber wirklich eine Motivation raus, mich anders zu verhalten. Und wenn es nur ganz kleine Dinge sind, wie, weiß ich, das Kochwasser im Winter nicht wegzugießen, sondern damit noch ein bisschen den Raum zu heizen, auch solche Sachen erklären wir dann.
Ja, mache ich mich dann immer ein bisschen drüber lustig.
Aber, ja, das sind natürlich extreme Spinnereien, ja, die man dann anfangen kann. Aber wenn man das so da immer mitdenkt, so diesen Klimagedanken bei seinem ganzen Handeln mitdenkt und die Physik dahinter aber auch kennt und auch versteht, warum das jetzt hilft, wenn ich das und das so mache und nicht mehr so mache, das, also mich motiviert das.
Absolut.
Also was ich auch noch interessant finde als Beispiel ist, von 100 Leuten, die das Wort Treibhauseffekt benutzen, egal welcher Couleur die Leute jetzt sind, wissen, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großer Teil überhaupt nicht, wie dieser Treibhauseffekt eigentlich funktioniert, dass das damit zu tun hat, dass die Energie der Sonne als sichtbares Licht zur Erde kommt, dass sie dann sozusagen von der Erde als Infrarotstrahlung wieder abgegeben wird und dass das, dieser Unterschied in der Wellenlänge, wenn man so will, dass das sozusagen dazu führt, dass es anders von der Atmosphäre behandelt wird, diese Energie. Und dass die CO2-Spurenelemente dann plötzlich eine Rolle spielen, erst beim Ausgang der Energie in Richtung Weltall wieder und beim Reingehen der Energie. Das ist total interessant. Ist auch interessant, wie man das überhaupt im 19. Jahrhundert schon rausgefunden hat, dass das so ist. Und ich glaube, wer das verstanden hat, es ist tatsächlich gar nicht so schwer, das zu verstehen, der redet auch über Treibhauseffekten, Klimawandel anders, weil er weiß, was das bedeutet eigentlich, was dahinter steckt.
Ja, dass es nicht mehr so abstrakt ist. Und jetzt gerade, wo Sie das so erklärt haben, mal eben in 5 Sätzen, habe ich mir die Frage gestellt, wann wurde mir das eigentlich mal erklärt? In der Schule ist natürlich so ein Bereich, wo man sagen müsste, da sollte das passieren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber wenn man sich manchmal die Schulbücher anschaut, dann sind die weit von dem entfernt, was Sie an Wissenschaftsvermittlungen betreiben. Also sie sind weder unterhaltsam noch verständlich. Da müsste man vielleicht auch mal was machen.
Ja, und manchmal leider sogar auch vereinfachen falsch. Also das ist in Schulbüchern echt ein Problem. Bei dem Klimathema kann ich jetzt nicht viel sagen, weil das war zu meiner Schulzeit noch nicht so relevant. Aber ich habe in der Schule auch Physik gehabt natürlich und habe einfach Dinge falsch beigebracht bekommen, die bis heute tief sitzen. Denn alles, was man in der Schule lernt, das merkt man sich ja irgendwie besonders gut.
Wir haben gerade eine Folge gemacht zur Physikdidaktik. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber wir haben eine liebe Kollegin, Studienkollegin von Michael Büker, Magdalena Kersting, die ist an der Uni Kopenhagen als Physikdidaktikerin. Also die beschäftigt sich mit der Frage, wie kann man eigentlich physikalische Inhalte an Schulen oder an Hochschulen vermitteln? Und da haben wir eine Folge gemacht sozusagen darüber, wie man das denn verbessern könnte und wo da das Problem liegt. Ein Problem ist natürlich, dass bestimmte Lehrpläne, die auch schon länger mal überholt hätten werden können, unbedingt eingehalten werden müssen, dass die Lehrer gar nicht so, Lehrer und Lehrerinnen gar nicht so wahnsinnig frei manchmal sind in der Wahl ihrer Mittel und der Wahl ihrer Themen, wie sie vielleicht sein könnten.
Ja, ja, und bei der Didaktik sind wir ja eigentlich auch schon wieder beim Wissenschaftsjournalismus, muss man sagen. Also auch da geht es ja im Endeffekt schon ein bisschen darum, Menschen etwas zu erklären, möglichst nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Wird Ihnen das manchmal vorgeworfen, dass Sie vielleicht auch von oben herab Dinge erklären?
Ja, also wie gesagt, wir versuchen es immer zu vermeiden und das klappt auch. Das kriegen wir auch lobend sozusagen in unseren E-Mails zu hören, aber manchmal hat es eben doch nicht geklappt und dann bekommen wir auch mal solche E-Mails, die sagen, hier, ich lasse mir das von euch doch nicht vorschreiben, ob ich mit meinem SUV weiter durch die Gegend fahren kann. Wir haben nämlich mal eine Folge gemacht über den, wie stark der Luftwiderstand beim Autofahren auf den Verbrauch des Benzins oder des Diesels einzahlt. Und da haben wir eben gesagt, ja, so ein SUV, der hat halt einfach eine größere Stirnfläche, also der ist einfach höher und breiter und dadurch verbraucht er allein durch seine Form mehr Benzin als ein vergleichbares kleineres Auto.
Und zwar überproportional, das habe ich gelernt.
Überproportional, ja. Und ich sage mal so, da haben wir dann doch echt eine Menge E-Mails bekommen, dass wir uns doch bitte nicht einmischen sollen, was sich die Leute für Autos kaufen.
Aber die E-Mails haben wir bekommen, weil die Leute eigentlich der Meinung waren, dass wir das ganz gut hinkriegen. Das war sozusagen ein Motto, hier seid ihr aber mal ausgerutscht zur Seite hin und hast du sehr den Zeigefinger gehabt. Das wird schon sehr gutiert von unserer Hörerschaft, dass wir den Zeigefinger eben nicht nach oben ausgefahren haben normalerweise. Und das machen wir absichtlich.
Ja. Und dass man an dieser Stelle, es ist natürlich immer ein Thema, was sehr polarisiert, wenn es um die Autos geht, gerade bei Deutschen, da fühlte sich das für viele vielleicht dann doch ideologisch geprägt an. Auch wenn sie wieder bei der Faktenlage waren, so wie ich es richtig verstehe.
Genau, es wird ja immer schnell die Ideologie-Keule rausgeholt. Es sei ideologisch, nur weil man eben einfach ein paar Fakten erzählt, die leider stimmen. Also da lässt sich, da kann man eben nichts dran machen.
Vielleicht noch kurz zum Schluss, was motiviert Sie beide persönlich, immer weiter die Welt zu erklären und Wissen zu vermitteln? Ich meine, Herr Kückens, fangen wir mal bei Ihnen an, weil Sie waren gerade dran.
Ja, gute Frage. Also am Anfang war es natürlich erstmal so eine Idee, Mensch, lass uns das mal versuchen, es ist einfach spannend und wir wollen mal gucken, ob wir das können. Und als ich dann gemerkt habe, das klappt gut, dann war für mich eigentlich die Herausforderung, immer wieder neue Themen zu finden, über die ich selber im Detail auch gar nicht so immer ganz genau Bescheid weiß. Und ich habe einfach durch den Podcast selbst so viel gelernt. Also es ist wirklich erstaunlich, diese 200 Folgen oder 180 Folgen, die wir jetzt haben, wie viel ich selber daraus gezogen habe für mich.
Und Herr Schröder, was ist bei Ihnen?
Also ich wusste natürlich alles schon vorher. Nein, im Gegenteil, ich habe natürlich noch viel mehr gelernt. Tatsächlich ist es wirklich für mich eine wahnsinnige Motivation, dass ich selber so irre staune über viele Sachen. Und natürlich machen wir jetzt auch nicht nur irgendwie Podcasts, wo man irgendwie Klimawandel-Sachen erklärt, sondern wir machen auch, wie funktioniert ein Kühlschrank, was ist Quantenchromodynamik, wie ist das eigentlich mit der Zeit und kann man beamen und solche Sachen machen wir auch. Eigentlich die meisten unserer Folgen sind einfach nur die Welt verstehen oder die Küchengeräte verstehen und so weiter. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, das in so einer Kombo, die eben inzwischen sich so gefunden hat und so fröhlich miteinander ist und eben auch mal kleine Running Gags hat und an denen freuen wir uns selber, glaube ich, am meisten. Aber das transportiert sich so, dass das einfach in einer tollen Atmosphäre stattfindet und da zu lernen, finde ich schön und ich glaube, das ist auch das, was die Hörerinnen und Hörer schön finden, dass sie da in einer schönen, freundlichen, heimeligen, teilweise lustigen Atmosphäre richtig was lernen können.
Genauso ging es mir jetzt auch hier in dem Gespräch. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Von Podcast zu Podcast sozusagen. Jens Schröder und Johannes Kückens betreiben den Podcast Sag mal, du als Physiker. Und darin erklären sie physikalische Phänomene aus dem Alltag und erklären uns auch den Klimawandel und seine Folgen aus physikalischer Sicht. Also Wärmepumpen, Wasserstoff, Tempolimit, Treibhausgase. Was ist das eigentlich alles genau? Ja, wir treffen hier in Grad Global immer auf Menschen, die sich mit den Fragen rund um den Klimawandel beschäftigen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch Fragen haben oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Grad Global ist ja ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima und das ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.